Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Die Dinge beim Namen nennen, darum geht es ja heute in der Lesart. Die Dinge beim Namen nennen, darum geht es auch, wenn Ihnen oder mir zum Beispiel jemand sagt, check doch mal deine Privilegien. Und weil es jetzt in dem Buch, das vor mir liegt, um das heikle Feld der Identitätspolitik geht, tue ich das auch. Meine Privilegien, die sind, ich bin weiß, ich bin ein Mann und ich bin mittelalt. Insofern ist es vielleicht ein bisschen heikel, dass ich jetzt mit zwei Menschen über die Fallstricke von Identitätspolitik sprechen will, die beide auch weiß sind. Die Politikwissenschaftlerin Eva Behrensen und der Erziehungswissenschaftler und Historiker Meron Mendel. Beide arbeiten für die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und beide sind mir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Frau Behrensen, guten Tag, Herr Mendel.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass Sie das Buch zu dritt herausgegeben haben, gemeinsam mit der Politologin Saba Nur-Cima. Die kann jetzt aus terminlichen Gründen nicht dabei sein. Die ist nicht weiß. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich mich dabei ertappt habe, als erstes ihr Autorenverzeichnis des Sammelbandes durchzublättern und mir die Namen anzugucken, wie weiß die denn klingen, nach dem Motto, dürfen die denn überhaupt kritisch über dieses Thema schreiben? Ist das, Frau Behrensen, eine alberne Frage oder eine berechtigte Frage?
Das ist eine total berechtigte Frage, finden wir. Es geht natürlich bei dem ganzen Thema Identitätspolitik auch immer um die Frage, wer schreibt, wer spricht und worüber. Und Identitätspolitik ist ja im Prinzip, dass Menschen, die lange Zeit nicht gehört worden sind, Personengruppen, die lange Zeit unterdrückt worden sind, ausgegrenzt worden sind, dass die ihre Anliegen und ihre Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen formulieren und jetzt endlich inzwischen auch mehr Gehör finden im Mainstream. Und wir haben uns bei der Auswahl der Autorinnen auch die ein oder anderen Gedanken gemacht, wer was schreibt.
Weil es nicht ganz einfach ist. Sie wissen natürlich beide, wie viele Fallstricke da drin stecken in diesem Thema Identitätspolitik und dass da auch sehr erhitzt diskutiert wird. Und deswegen haben Sie das, finde ich, ziemlich clever auf das ganze Buch Triggerwarnung geschrieben. Also so heißt das Buch. Herr Mendel, wen warnen Sie vor was?
Also wir treten ganz bewusst in bestimmte Fettnäpfchen. Also die Triggerwarnung ist erstmal eine Erklärung, sagen diejenigen, die das Buch kaufen und das Buch lesen, erklären sich zugleich bereit, bestimmte Aussagen zu konfrontieren, die vielleicht nicht für sie nicht bequem sind. Wir stellen viele Fragen auf. Das Buch ist nicht homogen. Es gibt unterschiedliche Autorinnen und Autoren, die auch konträre Meinungen repräsentieren. Wenn es die Frage, die Sie vorher erwähnt haben, zum Thema Privilegiertheit geht, stellen wir uns die Frage, ist es wirklich nur die weiße Privilegierte und der schwarze Unterdrückte? Unsere Welt ist viel komplexer. Das heißt, es gibt auch viele Privilegien, die gar nicht sichtbar sind. Also Sie wissen nicht, ob ich vielleicht behindert bin, vielleicht komme ich aus ärmlichen Verhältnissen, vielleicht bin ich einfach extrem hässlich. Das sind alle bestimmte Merkmale, die unsere individuelle Identität und auch die Art und Weise, wie die Gesellschaft uns wahrnimmt, bestimmen. Und deswegen ist das Buch ein Plädoyer, raus aus dieser Schwarz-Weiß in der doppelten Hinsicht zu gehen und sich mit dieser Komplexität der Themen zu konfrontieren.
Ich möchte noch kurz bei dem Titel bleiben, denn dieser Begriff des Triggers, der Triggerwarnung, das kommt ja aus der Traumaarbeit und da soll zum Beispiel verhindert werden, dass beispielsweise Frauen, die vergewaltigt worden sind, unvorbereitet auf Dinge stoßen, die sie sehen oder hören, die dann Flashbacks auslösen können. Und das ist ja wirklich ein ganz anderes Kaliber als die Triggerwarnung, die Sie im Vorwort so formulieren. Achtung, hier können Menschen, die sich als links oder Ismen kritisch verstehen, verletzt werden. Deshalb meine Frage, machen Sie sich mit diesem Buchtitel Triggerwarnung lustig? Ist das sarkastisch?
Also wir haben so eine gewisse Lockerheit im Ton und wollen dafür plädieren, alles nicht so wahnsinnig bierernst zu nehmen. Wir machen uns nicht lustig über die Idee, dass es sowas gibt wie Triggerwarnung, dass Menschen, die Gewalterfahrungen gemacht haben, vorher Bescheid wissen, bevor sie sich mit einem bestimmten Sachverhalt, mit einem Bild oder einem Text oder so auseinandersetzen, dass eine Retraumatisierung stattfinden kann. Darum geht es uns nicht. Und mit Triggerwarnung wollen wir auf den Begriff bringen, so eine Tendenz, aus der gesamten Gesellschaft eine Art Safe Space machen zu wollen. Also einen sicheren Ort, wo diese Begriffe, die vielleicht verletzen könnten, manche mehr, manche weniger, komplett aus der Debatte getilgt werden. Das halten wir erstmal für ein Unterfangen, das zum Scheitern verurteilt ist, weil das einfach nicht klappen wird, aus ganz pragmatischen Gründen. Und andererseits halten wir das aber auch für schädlich. Gesellschaft tut weh. Und auch wenn das wehtut, wir müssen uns damit auseinandersetzen.
Ja, und da werden Sie schon sehr deutlich. Sie beklagen eine, das ist jetzt ein Zitat, vulgäre Identitätspolitik mit fundamentalistischen Zügen. Woran machen Sie das fest?
Also es wird inzwischen nicht zwischen unterschiedlichen Argumenten gestritten, sondern in dieser Weltbild gibt es die Böse und die Guten. Wenn ich die falschen Begriffe nutze, bin ich nicht jemand, der andere Meinung hat, bin ich zugleich jemand, der böse meint, der Leute absichtlich verletzen will. Und das begegnen wir nicht nur in unserer wissenschaftlichen Arbeit, sondern ganz praktisch in unserer Bildungsarbeit. Das wird sofort in Lager zugeteilt. Also mit dem Triggerwarnung wird eigentlich in bestimmte Milieus, an der Uni, in der Bildungsarbeit, Sprechverbote ausgesprochen. Und dadurch erleben wir selbst, dass bevor wir ein bestimmtes Thema ansprechen wollen, müssen wir 10-mal Gedanken machen, wie wir das ansprechen und ob wir das uns antun wollen, weil dann sofort kommt die Kritik, ihr seid gegen diese Gruppe oder andere Gruppe nicht sensibel genug.
Das Argument, das kenne ich ja ehrlich gesagt auch von ganz rechts. Heute darf man ja nicht einmal mehr sagen, das Punkt, Punkt, Punkt.
Das ist genau der Eiertanz, den Sie ansprechen, mit dem wir zu tun haben mit diesem Band, weil wir anders als rechts, links, Mitte Menschen, die Identitätspolitik ohnehin für Quatsch halten, schätzen wir die Identitätspolitik, also die Linke, das, was man unter linker Identitätspolitik versteht. Wir arbeiten jeden Tag damit in unserer Bildungsarbeit und in der Beratung von Opfern von rechter und rassistischer Gewalt. Wir wollen sie nicht entsorgen. Wir möchten eine solidarische Kritik an den Exzessen üben. Und wir wollen vor allen Dingen für mehr Fehlertoleranz plädieren. Es ist schwierig geworden, also man weiß nicht mehr so richtig, wie soll man Sachen irgendwie beschreiben, ohne irgendwie Leuten auf die Füße zu treten. Und weil es halt diese, das heißt in einem Interview, was wir geführt haben, sagte eine der Interviewten, toxische Call-out-Kultur, dass man sofort des Raumes, der Szene oder der Twitter-Bubble verwiesen wird, wenn man sich mal problematisch geäußert hat. Das ist wiederum keine Einladung, sich irgendwie sexistisch, rassistisch, antisemitisch oder homophob zu äußern. Wir wollen nur sagen, Leute, lasst uns doch ein bisschen im Dialog bleiben, bevor man den anderen bis zum Gesichtsverlust bloßstellt und dann aus der Szene ausschließt.
Und die Rechten sind hier auch relevant, weil nach unserer Sicht die grundlegende Wertdiskussion, die wir in der Gesellschaft aktuell führen, ist nicht zwischen die Identitätspolitik-Anhänger und diejenigen, die das nicht anhängen. Das ist wirklich eine ganz klassische Recht-Links-Debatte-Diskussion. Und da sollen wir zum einen keine falschen Freunde machen, aber doch, wir müssen unsere echten Freunde finden. Und zwar sind auch zum Teil Leute, die ohne Gender-Sternchen sprechen, dass die Leute, die vielleicht noch Pippi Langstrumpf in ihrer ursprünglichen Version ihrer Kinder vorlesen, aber trotzdem haben wir eine ganz breite Basis, die uns zusammenbringt. Und wenn man Leute ausschließt und sie als Rassisten etikettiert, gewinnt man keine Bündnisse in der Gesellschaft. Man muss nur nach Amerika schauen und was zu dem Aufstieg von Trump geführt hat. Mhm. Wir müssen das Neue denken. Wie kann man nicht auf die partikulären Interessen schauen, sondern was eine große Teil in der Gesellschaft mit unterschiedlichem Bildungsstand haben, was kann sie zusammenbringen?
Genau, deswegen frage ich danach. Ich lese ja bei Ihnen, während wir es uns in unseren Safe Spaces wahlweise zu gemütlich machen oder uns darin zerfleischen, währenddessen erstarkt die Rechte, also jetzt ganz böse zugespitzt. Ist das identitätspolitische Schneeflöckchengehabe schuld am Aufstieg der neuen Rechten?
Ich glaube, wir sind uns da vielleicht gar nicht so einig. Ich würde sagen, nein.
Ich würde sagen, zum Teil ja.
Okay, warum?
Ich denke, wenn man die neoliberale Denken schaut, es geht darum, die Leute als Individuum zu begreifen und die Interessen, die zusammenbringen, ist immer sehr situativ. Genauso geht es in der Identitätspolitik in ihre exzessive Form oder die vulgäre Identitätspolitik. Da ist es nicht nur Schwarze und Weiße, Privilegierte und Unterdrückten. Dann gibt es auch unter den Schwarzen, dann gibt es die Frauen, die schwarz sind und dann darunter gibt es auch die Lesbische und so weiter. Das wird immer durchdekliniert bis zu der wirklich eine sehr, sehr kleine Gruppierung, die jede kleine Gruppierung ihre eigene Interesse haben. Und wenn es darum geht, Leute zu mobilisieren zu Themen, die größer sind, soziale Fragen, Umweltfragen, in solche Zustände fällt es wirklich schwer, die alle Gruppierungen zusammen unter eine Flagge zu bündeln. Und das, an diesem Punkt stehen wir heute und fragen, welche Flaggen können wir erheben, die große Interessen von vielen Gruppen zusammenbringen und nicht nur diese partikularistische und sehr individuelle Interessen repräsentieren.
Damit hängen eng zusammen 10 Weisheiten, wie Sie selber schreiben, die Sie am Ende des Buches zusammengefasst haben. 10 Weisheiten für den ultimativ korrekten Umgang mit diesen ganzen komplexen Fragen. Und da lautet eine dieser Weisheiten: Wir sagen die Unterdrückungsolympiade ab. Was ist das denn?
Es gibt so eine gewisse Tendenz, Opferkonkurrenzen aufzumachen in verschiedenen Debatten. Also zu hierarchisieren, wer denn jetzt am meisten gelitten hat in der Geschichte. Und das hat auch was mit der identitätspolitischen Wende zu tun, wie ich es jetzt mal nennen würde, dass man halt über Betroffenheiten seinen Standort bestimmt. Also ich als weiße Cis-Frau kann ganz gut Aussagen treffen über Sexismus, aber ich kann nicht sagen, wie sich Rassismus anfühlt. Da sollen dann von Rassismus Betroffene sagen, was Phase ist, und das sind Expertinnen in eigener Sache. Nur die Frage, wenn ich mich jetzt zu Sexismus äußere, mein Gegenüber sich zu Antisemitismus äußert, wer hat jetzt mehr Recht, wenn unsere Positionen konträr sind? Und das ist halt genau der Punkt, den wir kritisieren. Politik, die sich nur noch über Betroffenheiten definiert und über den Status des Opfers. Da macht man Schluss mit Politik.
Ein weiterer Punkt, der in diesen 10 Weisheiten steht, ist, man solle erst einmal bis 10 zählen, bevor man sich zur Anwältin aufspielt. Und der Satz: Marginalisierte haben nicht immer Recht. Herr Mendel, ist das eins dieser Fettnäpfchen, dass Sie bewusst reingetreten sind?
Ja, je nachdem, wie man da das definiert, aber wir erleben in der Gesellschaft, dass bestimmte Vertreter von Gruppen oder die Anwälte dieser Vertreter automatisch Recht haben müssen, weil es geht nicht um die Sache selbst, sondern es geht um Gefühle. Und Gefühle kann man auch nicht diskutieren. Also wenn jemand sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt, dann kann ich dagegen nicht was sachlich argumentieren, weil ich kann nicht sagen, du bist nicht verletzt. Dann unsere gesellschaftliche Diskussion führen wir nicht mehr über die Tatsachen und reale Verhältnisse, sondern wir führen die über Gefühlen. Und da, aus unserer Sicht, verlieren wir schon die Diskussion.
Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, und die Politikwissenschaftlerin Eva Behrensen macht die Kommunikation der Bildungsstätte. Beide haben zusammen den Sammelband Triggerwarnung herausgegeben. Wie schwierig war es denn überhaupt, Autoren zu finden, die da mitmachen wollten, oder war das ganz einfach?
Also schwierig hatten wir nicht den Eindruck, dass es schwierig war. Wir haben ganz unterschiedliche Personen aus unterschiedlichen Szenen angesprochen, also auch sehr bewusst. Und wir hatten so das Gefühl, ach, wir treffen einen Nerv. Also gerade mit dem Anliegen, eine solidarische Kritik zu üben und den ganzen zu kritisierenden Prozessen. Es gibt zum Beispiel andere Bücher, die sehr auf Beißreflexe abgestellt haben und so sehr schmutzige Wäsche gewaschen haben. Und das war nämlich unser Anliegen ja nicht, also sozusagen Wasser auf die Mühlen der Rechten zu gießen. Und deswegen hatten wir eigentlich überhaupt gar keine Probleme, Autorinnen und Autoren zu finden. Es schreiben viele Kolleginnen und Kollegen von uns aus der Bildungsstätte Anne Frank. Und wir haben aber auch Aktivistinnen, Journalistinnen, Wissenschaftler angesprochen, die sich auf unterschiedliche Weise in unterschiedlichen Feldern, Universität, Popkultur, mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen.
Und so breit ist dann ja auch das ganze thematische Feld, das Sie da aufmachen. Das geht von Critical Whiteness über MeToo und kulturelle Aneignung und BDS bis zu der Frage, ob zum Beispiel ein Theaterprojekt, das die weißen Zuschauer beschimpft, dem Publikum wirklich hilft, Rassismus zu erfahren. Hat sich das, diese thematische Vielfalt, hat sich das eben aus den Autoren ergeben oder haben Sie das vorgegeben? Wie ist das strukturiert worden?
Wir haben schon die Themen vorgegeben. Wir haben eine Art von Brainstorming gemacht. Wo drückt uns die Schuhe? Wo hat es wehgetan? Und auch sehr konkret anhand von Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wo wir selbst in Fettnäpfchen getreten sind. Und dann haben wir mit ganz spezifischen Anliegen an jede Autorin oder Autorin gegangen, und erfreulicherweise haben fast alle zugesagt.
Ich lese in dem Buch auch, dass Sie als Herausgeberinnen und Herausgeber, Sie drei, dass Sie selbst getriggert worden sind von diesen verschiedenen Texten, aber an verschiedenen Stellen. Können Sie mir jeder in einem Satz noch sagen, was Sie getriggert hat an diesem Buch?
Ja, genau. Es gibt einen Text, der beschäftigt sich mit der sogenannten Postmoderne und dem Poststrukturalismus und kritisiert den gesamten Forschungszweig in den Geistes- und Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften dafür, dass mit universalen Ansprüchen und Wahrheit komplett Schluss gemacht worden sei. Und pickt sich an der Stelle ein Beispiel der Women's Studies heraus, was wirklich problematisch ist und eher Ideologie produziert als Erkenntnis. Und nutzt dieses Beispiel dafür, die gesamte feministische Wissenschaft zu entsorgen. Das hat mich doch sehr getriggert.
Herr Mendel, was hat Sie getriggert?
Cultural Appropriation ist der Anspruch, dass die Mehrheit sich nicht bedient mit Symbole, die aus bestimmten anderen Kulturen kommen.
Also Weiße sollten keine Dreadlocks tragen.
Genau, Dreadlocks oder Indianerkostüme und sowas. Das ich persönlich und sehr unwissenschaftlich würde das als große Quatsch bezeichnen. Die Autorin war aber andere Meinung, hat eine differenzierte Meinung als meiner und das hat mich getriggert, aber es ist genau das, was in dem Buch so schön ist, das sind sehr unterschiedliche Meinungen, die zusammenkommen.
Vielen Dank.
Ja, wir danken uns auch.
Meron Mendel und Eva Behrensen haben zusammen mit Sabanur Cima das Buch herausgegeben, Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen. Das Buch kostet 18 Euro und ist im Verbrecherverlag erschienen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.